Den Text der heutigen Schriftlesung findet ihr wie immer auf der Innenseite eurer Handzettel. Der Text stammt heute aus dem zweiten Kapitel des Briefes des Paulus an die Philipper, die Verse 1 bis 11. Wenn es denn in Christus Ermahnung gibt, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft mit dem Geist, Zuwendung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander verbunden in ein und derselben Liebe, einmütig und auf das eine bedacht. Tut nichts zum eigenen Vorteil, kümmert euch nicht um die Meinung der Leute. Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesu sich beuge jedes Knie, all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Herzlich willkommen. Also, wer mich jetzt noch nicht kennt, ich bin Matthias. Und ich bin keiner von den Predigern hier in der Gemeinde, aber ich wurde gefragt zu predigen und habe auch in der Vergangenheit schon mal gepredigt, von daher übernehme ich das heute. Und ich möchte euch erstmal mal kurz angucken, weil es gibt hier drei Leute, die bewerten das so ein bisschen, was ich mache. Und ich will zu euch sprechen, nicht für die Bewertung. Aber bevor wir anfangen, lasst mich erstmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und Vater, wir bitten dich jetzt im Angesicht deines Wortes, dass du uns Aufrichtigkeit gibst und deinen Heiligen Geist, uns selbst so zu sehen, wie wir wirklich sind, dass wir ehrlich zu uns sind und Vater, noch viel mehr, dass du uns Augen gibst, deinen Sohn zu sehen, so wie er wirklich ist und dass wir, wie es gerade im Lied war, dass wir uns in ihm verlieren, dass er in unserem Mittelpunkt ist und dass er im Mittelpunkt dieser Predigt sein wird. In Jesu Namen. Amen. Also zum Anfang möchte ich erstmal uns nochmal daran erinnern, worum es eigentlich so in dem Philipperbrief geht und vor allem, was so der Hintergrund ist. Denn Klaus hat es schon gemacht, vor zwei Wochen, als wir mit der Predigtserie angefangen hatten. Und das hilft einfach, um besser einzutauchen und zu verstehen, warum sagt Paulus, was er sagt. Also es gibt drei große Problemzonen, in der sich diese Gemeinde befindet. Das erste Problem ist, Paulus ist im Gefängnis. Er sitzt irgendwo in einem Kerker, in einem Loch. Es ist kalt, es ist nass. Er wird wahrscheinlich schlecht behandelt. Das Essen ist nicht gut. Und das ist besorgniserregend. Und es wäre so, wie als ob Klaus oder Martin mit einmal entführt würden, sitzen irgendwo im Gefängnis und wir machen uns Sorgen. Würden wir. aber für Paulus ist es überhaupt kein Problem. Wir haben das letzte Woche schon gehört. Ach ja, ich bin zwar im Gefängnis, aber das Einzige, was ihn interessiert, ist das Evangelium und wie es damit steht. Von daher, das ist eigentlich gar nicht so das Problem für Paulus. Die zweite Sache ist die Anfechtung von außen. Es gibt falsche Irrlehrer, die die Gemeinde, diese Gemeinde, und auch andere Gemeinden in Verwirrung bringen. Und das werde ich überhaupt nicht ansprechen. Das kommt nächste Woche, in den nächsten paar Wochen. Und das dritte Thema und das dritte Problem, die dritte Herausforderung dieser Gemeinde ist ein Streit. Es gibt einen Streit in der Gemeinde zwischen zwei Frauen. Und diese Frauen heißen Evodia oder Euodia und Syntyche oder Syntyche. Schwierig auszusprechen, diese griechischen Namen. Und Paulus schreibt denen, Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, gleichgesinnt zu seinem Herrn. Und das ist alles, was wir davon wissen. Aber einfach dadurch, dass er das so sagt, merkt man, aha, die sind nicht gleichgesinnt und die machen Schwierigkeiten. Und die haben Schwierigkeiten. Und da ist eine Auseinandersetzung und Auseinandersetzung in der Gemeinde ist immer gefährlich für das, das Miteinandersein. Und was Paulus hier schreibt in unserem Text heute, ist quasi die Antwort und die Hilfe auf das, was die beiden Frauen durchmachen, aber auch was alle Christen durchmachen, die sich im Streit finden und die sich uneins sind und wo die Liebe einfach zerbröckelt. Also bevor ich weiter auf den Text eingehe, würde ich gerne erstmal über Streit sprechen. Was ist Streit? Streit ist ja nur nicht, was super kompliziert ist, das nur vor 2000 Jahren Relevanz hatte und heute kann man das so hinter uns lassen. Streit ist etwas, was wir... Gibt es hier jemanden, der sich noch nie gestritten hat? Wenn das der Fall wäre, dann könnte man gleich Plätze tauschen. Ich setze mich wieder hin. Nein, jeder von uns kennt Streit und ich möchte gerne mal drüber nachdenken, was Streit tut, was es ist und was Streit motiviert. Was passiert so, wenn man sich im Streit findet, wenn man sich mit jemandem zofft und ein Argument hat? Das ist ein großes Thema, ich kann nicht alles abdecken. Und was ich jetzt sagen werde, ist auch nur relativ spezifisch für das, was ich denke, was in Philippi passiert. Aber hier so sind so ein paar Symptome für Streit. Wenn zwei Parteien sich streiten, dann gibt es auch zwei unterschiedliche Ansichtsweisen und tendenziell ist meine immer ein bisschen mehr wichtiger. Streit eskaliert schnell, wie eine Kettenreaktion im Atomkraftwerk. Je später es abgekühlt wird, umso mehr Schaden macht's. Streit macht uns nach innen gekehrt, es bläht das Ego auf und vergrößert das Selbst. Wenn man sich streitet, dann befürchtet man auch immer einen potenziellen Identitätsverlust. Also, was ich damit meine ist, ich komme entweder als Verlierer heraus oder als Gewinner. Ich muss mich durchsetzen. Man kann einen Kontrollverlust beobachten und der passiert aber meistens unbeobachtet und man merkt es zu spät oder gar nicht. Aber man verliert die Kontrolle. Die Realität verschiebt sich. Ein kleines Problem wird auf einmal das Wichtigste in der Welt. Man beißt sich fest im Streit, kann nicht mehr zurück. Man ist wie so ein reißender Wolf, so Krallen raus, Zähne raus, so einfach raufstürzen auf das Problem. Man muss weitermachen, irgendwie die Sache zum eigenen Vorteil wenden und ja nicht dumm dastehen. Das ist auffällig, so ein Streit. Kriegen auch andere Leute mit. Man wird emotional hochgeschraubt, das Herz rast, die Augen werden groß, das Gesicht verfinstert sich und meistens auch, was man über die andere Person denkt, verfinstert sich. Und wenn einem die Argumente ausgehen, dann müssen andere Mittel her, die Oberhand zu gewinnen. Es kommt Wut, Ärger, Frustration steigen auf, böse Worte fallen und der Schwerkraft sonst sehr ergebene Gegenstände lernen fliegen. Kommt das eventuell jemandem bekannt vor? Vielleicht bin das nur ich, aber wenn ich mich im Streit befinde, dann erkenne ich solche Sachen wieder in mir. Erwachsene haben generell Mittel und Wege, das zu vermeiden und das ein bisschen zu überdecken. Aber wenn man sich zum Beispiel mal an den Zaun einer Schule stellt oder einen Kinderspielplatz, dann kann man das innerhalb von Minuten in Full HD und Dolby Surround erleben. Das passiert ganz schnell. Und ich sage das, weil vor ein paar Wochen war ich bei den Hickels und Klaus und ich hatten uns verabredet. Das klingt jetzt viel schlimmer. Ich will jetzt nicht die drei Jungs als schlecht darstellen. Sorry, das kam jetzt schlecht rüber. Das passiert in allen Kindern, das passiert in allen Erwachsenen. Wir wissen das, um bloß zu verdecken. Nein, ich war bei Klaus. Wir hatten uns dann verquatscht und es war schon spät. Jude hatte das Essen vorbereitet und hat dann Max hochgeschickt und der soll dann so ganz niedlich durch die Tür gucken und uns runterbitten. Hat nicht geklappt. Wir sind am Ende runtergegangen und gastfreundlicherweise hatten sie mich dann auch noch zum Essen eingeladen. Wir haben draußen gegessen, es war ein schöner Tag Und die Jungs, die hat es nicht lange am Essenstisch gehalten. Also Oliver und Lukas sind die zwei Älteren, für die ihr sie nicht kennt. Und die mussten aufstehen und die haben dann Fußball gespielt auf dem Rasen. Oliver stand so am Tor, der Schuppen, und Lukas hat geschossen. Und was als Fußball anfing, wurde schnell versuchter Brudermord, weil einfach der Wetteifer so richtig aufkochte. Und Lukas, der war einfach dann, hat dann so richtig schön sprungvoll ausgeholt und der Ball, bumm, so Finger, also Finger neben Olivers Gesicht gewesen. Und Oliver so. Und dann musste Klaus einschreiten, weil das ging natürlich zu weit. Und diese Emotion und dieses Wetteifern, sprudelte über. Und das war Wettstreit. Das ist ja ein anderes Wort dafür. Sich beweisen müssen. Ein klein wenig angeben vielleicht. Rein prophylaktisch die Fronten klären. Ich hab's drauf. Nichts von all dem war natürlich bewusster Gedanke. Das passiert einfach. Unbewusst. Das machen wir automatisch. Das ist wie so ein Reflex. Und das ist eben bei Kindern sehr offensichtlich und bei Erwachsenen vielleicht nicht so. Es wird eben anders ausgedrückt. Und Evodia und Sintichi, denen ging es bestimmt ähnlich. Und Paulus musste einschreiten. Wenn man sich im Streit verliert und dann Bitterkeit die Beziehung einfriert, dann bekommt man auch einen gewissen Tunnelblick und man bekommt Scheuklappen. Man muss ständig an diese Konfrontation denken. Man argumentiert mit der Person, also wie gesagt, das ist, was ich in mir erlebe. Man argumentiert mit der Person im eigenen Kopf und man gewinnt auch immer. Jedes Argument. Lol. Wir müssen auch bedenken, dass die beiden sich schon lange in den Haaren hatten. Weil Paulus war im Gefängnis. Also die Nachricht, dass die beiden sich gestritten hatten, musste erstmal zu ihm und dann kam der Brief den ganzen Weg zurück. Und es kann gut sein, dass Paulus in Rom war und Philippi ist in Griechenland. Dieser Streit, diese Wunde hatte lange Zeit zum Eitern und sich entzünden in der Gemeinde. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Paulus den Brief so anfängt oder diese Stelle so anfängt, wie er es tut. Weil man muss sich jetzt mal vorstellen, die Gemeinde kommt zusammen. Da haben wir vielleicht Evodia auf der einen Seite und Sintichi auf der anderen. Richtig schön viel Platz dazwischen. Dann gab es noch den Kerkermeister in Philippi und vielleicht Lydia, die war auch noch dabei. Und dann noch ein paar andere Leute. Es war eine kleine Gemeinde, vielleicht so wie wir. Und Clement hat vielleicht den Brief gelesen. Und dann fängt er so an. Und alle sind ermutigt, wie Paulus Kraft im Gefängnis bekommt durch Jesus. Und es ist aufbauend. Und dann haben wir einmal, liest Clement so weiter, also ich stelle mir das so vor. Wenn es denn in Christus Ermahnung gibt, Zuspruch der Liebe, Moment, ich fange den Satz nochmal an. Wenn es denn in Christus gibt, steht hier so, wenn es denn? Hat nicht Paulus gerade gesagt, er würde lieber für Jesus sterben und jetzt ist er sich nicht sicher, ob es diese Gnaden, diese Gaben in Christus gibt? Das ist komisch. Aber ich glaube, was Paulus da macht, ist einfach ein Mittel der Rhetorik, um durch die Distanz seiner Inhaftierung die Leute in der Gemeinde wachzurütteln. Besonders die beiden Frauen. Besonders die, die im Streit diese Scheuklappen bekommen hatten und einfach immer gedanklich daran festgehalten haben. Er tut was, was man nicht erwartet, rüttelt die wach und dann versucht er ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, weg von der und ihre Gedanken weg von dem Streit und der Auseinandersetzung hin zu Christus. Dass sie sich wirklich nochmal fragen, gibt es Ermahnung Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft mit dem Geist? Zuwendung und Erbarmung? Und dann fährt er fort. Und hoffentlich hat er die Aufmerksamkeit von den beiden Frauen, ganz besonders. Und als nächstes kommt es dann. Dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander verbunden in ein und derselben Liebe, einmütig und auf das eine bedacht. Autsch! Paulus hat davon gehört. Er weiß, was los ist. Einheit und Liebe. sind genau die beiden Eigenschaften, die am wichtigsten sind für das Verbreiten der guten Nachricht. Um Menschen in der Welt für Jesus zu erreichen, sind beide unentbehrlich. Und Paulus weiß das. Und Paulus wusste, was Jesus gesagt hatte dazu. In Johannes 13, Vers 35 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist eine Sache. Und dann ein paar Kapitel später finden wir das längste Gebet in der Bibel von Jesus, Wort für Wort. Dort betet er, das ist ein bisschen längeres Zitat: Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Damit auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Einheit und Liebe gehen Hand in Hand. Wart ihr schon mal eins mit jemandem, den ihr nicht ausstehen konntet? Oder habt ihr jemanden zutiefst geliebt, weil ihr nicht mit denen übereingekommen seid? Das sind Widersprüche. Die Welt beobachtet uns. Die Welt hat die Philipper beobachtet. Und Paulus wusste von der Uneinigkeit hunderte von Kilometern weit entfernt, wie viel mehr die Philipper, und vor allem wenn sie dann vielleicht zu den Gästegottesdiensten gekommen sind, wenn es sowas damals gab. Alle unsere Mitarbeit am Evangelium wird letztendlich untergraben, wenn wir Einheit und Liebe nicht haben in der Gemeinde. Und ihr kennt vielleicht den Spruch: Wer jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das beschreibt, glaube ich, so ziemlich die Grundhaltung aller Menschen. Ich will damit niemanden beschuldigen, aber ich glaube nicht, dass Selbstaufopferung zu den menschlichen Reflexen gehört. Das kommt nicht natürlich. Das muss ganz schön trainiert sein. Und in Versen 3 und 4, da ist der Kampf beschrieben, den wir alle selbst aufnehmen müssen. Denn unser sündiges Fleisch treibt uns immer dazu, für uns selbst Ruhm und Ehre zu bekommen, hier und jetzt. Und deswegen kommt es zum Streit. Und wenn die Emotionen des Streites so richtig aufschäumen, dann ist es besonders stark. Wenn ich meinem eigenen Vorteil diene, dann möchte ich auch mich selbst erhöhen. Wenn mir die Meinung der Leute wichtig ist, dann mache ich nur das, wofür ich Zustimmung und Akzeptanz bekomme. Aber im Mittelpunkt bin jedes Mal ich. Und wenn wir uns streiten, dann nur deshalb, weil ich Recht behalten will. Ich will am Ende als der Schlaue dastehen. Ich will dich belehren. Ich gebe den Ton an. Ich sage, wo es lang geht. Mein Ruhm, meine Ehre, hier und jetzt. Und das ist ganz schön viel. Bis hierher, einfach das zu lesen, dass wir das eben nicht tun sollen, die anderen höher achten als uns selbst, nichts zum eigenen Vorteil tun. Das ist echt viel. Wie soll man das einfach so umsetzen? Und die Antwort eigentlich finden wir dann in Versen 5 bis 8. Das ist die Gesinnung, durch die die Welt auf den Kopf gestellt wird. Erstmal so als Frage: Was ist Gesinnung? Ist es ein bisschen ein altes Wort? Ich kenne nur den Spruch: Er ist feindlich gesinnt. Aber ich glaube, das trifft es schon. Gesinnung, mit Gesinnung ist gemeint Einstellung oder auch unsere Gedanken oder unsere gedankliche Grundausrichtung. Das ist wie so ein Filter, durch den alles durchgeht und durch den wir alles interpretieren. Und Paulus sagt: Na, ihr braucht eine Gesinnung, eine richtige Gesinnung. An dieser Stelle bin ich ein bisschen gestolpert wegen der Art und Weise, wie das die Bibelübersetzung vor uns sagt, weil da steht, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Ich bin ein bisschen über das entspricht gestolpert. Das steht auch in der Luther so, aber ich habe dann nochmal nachgeguckt und die Elberfelder Schlachter und die Neue Genfer Übersetzung, die haben das nicht, weil da einfach nur steht, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Das war's. Im Prinzip, denkt so. Denkt so wie Jesus. Und das Wort Gesinnung kommt auch 10-mal vor. Und das Wort Gesinnung hatten wir schon gesehen mit den zwei Frauen. Ich ermahne euch, seid gleichgesinnt. Und hier in unserem Text haben wir wieder dieses Wort 3-mal. Und was darauf folgt, das ist einfach nur herrlich. Also was jetzt kommt, ist so Hammer. Also es ist Sonntagnachmittag, aber ihr müsst versuchen, eure ganze Aufmerksamkeit jetzt zusammenzusammeln und damit mit zu folgen, weil Paulus, der schreibt jetzt auf, was die Gesinnung von Jesus ist. Wie hat Jesus gedacht? Wie hat er die Welt interpretiert oder was ging in seinem Kopf vor? Und da steht, er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein. Und das ist so ein Vers, der hat immer für viele Debatten gesorgt und ist auch ein bisschen schwierig zu übersetzen. Aber was Paulus hier meint, kennen wir eigentlich alle. Würde ich mal behaupten. Wir haben es schon mal gesehen. Gerade wenn wir viel Zeit mit vielen Leuten verbringen, von unterschiedlichem Alter. Man kann das beantworten, wenn man von der seelsorgerlichen Seite kommt. Und da möchte ich anknüpfen an das Beispiel von vorhin mit den beiden Jungs. Da war ein Wetteifer da. Da waren zwei Jungs, die zwar nicht gleichaltrig sind, aber ähnlich. Ähnlich. Und da war es mehr so, da war es nicht offensichtlich, wer ist stärker, wer ist schlauer, wer ist besser, wer kann den Fußball besser treten, wer kann besser spielen. Und dann, Max war ja auch noch da. Er hat ein bisschen länger gebraucht mit Essen und ist dann auch hin, er wollte mitspielen. Und auf einmal, vor meinen Augen, ändert sich das Verhalten von Lukas und Oliver. Und Max, der rennt so weg und die Jungs so, tun so, als könnten sie Max nicht fangen. Tun so, als ob Max stärker wäre und sie bezwingen könnte. Was denn jetzt? Wo ist der Wettstreit hin? Was passiert? Die hatten nichts zu verlieren, denke ich. Oliver und Lukas, die wissen, die sind älter. Jeder sieht das. Das ist ein riesengroßer Größenunterschied, Stärkeunterschied. Selbst wenn ich so tue, als könnte ich mich besiegen lassen, weiß doch jeder, na eigentlich ist es ja nicht so. Ist doch offensichtlich, wer hier der Stärkere ist. Ich muss nichts beweisen. Also, ist Jesus Gott? Na klar. Und Jesus war sich dem vollkommen bewusst. Er musste niemandem das beweisen. Er musste sich darum nicht streiten. Und er musste sich auch nicht reinbeißen wie so ein Wolf, so mit seinen ausgefahrenen Krallen an dieser Position festhalten, als ob er es verlieren könnte, weil das war nicht möglich. Jesus ist Gott. Jesus ist der Ich Bin, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Jesus wurde nie geschaffen, sondern es existierte selbst vor den Engeln als Sohn Gottes in der Gemeinschaft des Vaters und des Heiligen Geistes. Jesus ist das Wort Gottes, durch den das Universum erschaffen wurde. Jesus ist der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscharen, wo Seraphim-Engel vor ihm niederfallen, ihre Flügel vor ihre Augen haben und sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Durch ihn und für ihn wurde alles geschaffen und durch ihn hat alle Schöpfung ihren Bestand und bleibt erhalten. Jeden Atemzug, den wir machen, ist nur möglich, weil Jesus uns erhält. Jesus ist der Grund unserer Existenz und das Ziel dieser Welt. Es wäre total in Ordnung gewesen, wenn die meisten Bilder von Jesus ihn nicht so zeigen, so, was willst du, ja? Was willst du, machst du gerne was, ja? stellst du mich in Frage. Aber wir kennen Jesus so, mit Arm ausgestreckt. Jesus hatte Grund zum Angeben. Aber hat er nicht. Er hatte diese Gesinnung, die ihn eine unbeschreibliche Unbesorgnis, wenn das ein Wort ist, gegeben hat. Er hat sich keine Gedanken darum gemacht, was zu verlieren, was er nicht verlieren kann. Er wusste, wer er war. Und weil er wusste, wer er war, konnte er das tun, was er gemacht hat. War Jesus völlig Mensch? Vers 7. Und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde dem Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. War Jesus Mensch? War er hundertprozentig einer von uns? Natürlich. Er war hundertprozentig einer von uns. Nicht halb, nicht so getan. Er war total Mensch, weil er Gott ist. Er allen voran konnte sich so einen Wandel erlauben. Und als Mensch kam er, um zu dienen. Deswegen die Arme so. Eben weil Jesus wusste, wer er ist und niemand etwas beweisen musste, gab er sich selbst den Dienen hin. Deswegen war es kein Problem für ihn, einer von uns zu werden. Deswegen fasste Jesus unreine Menschen an, vergab Prostituierten ihre Sünden, sprach mit Nichtjuden, was verpönt war, lehrte die Gemeindeleute vom Land, erwählte sich Steuereintreiber als Jünger, legte sich mit den angesehenen Pharisäern an und deswegen starb er in den Augen der Menschen wie ein Krimineller, nackt und verspottet, mit unseren Sünden beladen. Wenn man so will, hat Jesus alles getan, die falschen Entscheidungen zu treffen, von einer menschlichen Perspektive. Wenn man so will, hat Jesus alles getan, um seinen Ruf zu vernichten und seinen Namen zu verlieren. Und genau das ist nicht passiert. Vers 9, 10 und 11. Deshalb hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesu sich beuge jedes Knie all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Menschen schreien immer, mein Ruhm, meine Ehre, jetzt hier. Und deshalb streiten wir uns, deshalb sind wir uneins. Und die Welt wurde erschaffen in einer Art und Weise, da macht das keinen Sinn. Jesus zeigt uns, wie es wirklich Sinn macht, wie es funktioniert. Er stellt sich nicht in den Vordergrund. Und es interessiert ihn nicht, was die Meinung der Leute ist. Und er sucht nicht seinen eigenen Vorteil. Er ist demütig. Und das sind Worte, was ich bis jetzt verschwiegen habe. Demut. Was ist Demut? Demut ist der Schlüssel, wie man sich einander lieben kann und eins sein kann. In einem Streit ist keine Demut. Also was ist Demut? Demut ist nicht, sich selbst schlecht zu machen. Wir hören das relativ oft um uns herum. Ah, das war super, was du gemacht hast. Na, war's nicht. Nee, war schlecht. Oh, das hat mir so gut gefallen. Ah, echt, mir hat's mir nicht gefallen. Demut ist nicht, sich selbst klein zu machen oder sich selbst runterzuspielen. Das ist keine Demut. Demut ist genau der Gegenteil. Oder es ist genau das Gegenteil. Demut ist genau zu wissen, wer man ist, was man kann, es annehmen und dabei belassen. Demut ist Selbstvergesslichkeit. Also ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin. Darf ich dir helfen? Man macht da kein Hehl draus. Und das sehen wir in Jesus. Jesus wusste, ich bin Gott, ich bin Jesus, ich bin ewig, ich bin. Abgehakt. Vater, was kann ich für dich tun? Ich soll zur Erde gehen. Ich soll meine Herrlichkeit verstecken als Mensch. In eine kaputte Welt gehen. Ich soll mit Menschen abhängen, die Sünder sind. Ich soll mich verspotten und auslachen lassen. Ich soll arm werden. Ich soll von meinen Freunden verlassen werden. Ich soll allein sein. Ich soll leiden. Ich soll nackt sterben. Ich soll unter höllischen Qualen sterben. Ich soll deinen Zorn tragen für Sünden, die ich nicht begangen habe, Okay, Vater, ich gehe. Weil Jesus so ist, wie er ist, macht es ihn kompetent für eine so große Aufgabe. Und Paulus sagt, seid so gesinnt. GLM, das ist, so nennen wir uns hier, das ist die Anwendung davon. Erkennt, wer ihr seid in Christus. Vergeben und geliebt, durch die Versöhnung in Gemeinschaft gebracht. Erkennt, wer ihr seid, wie euch Gott gemacht hat. Spielt keine eure Gaben, Talente und Fähigkeiten darunter. Bejaht sie als Gott gegeben. Erkennt sie an, aber werdet nicht stolz. GM, wetteifert nicht, beweist euch nicht untereinander, streitet euch nicht. Denkt dran, dass Liebe und Einheit so wichtig ist für die Welt da draußen, für Leipzig, wenn wir das hier haben. Dann schaut zu Jesus. Er hatte mehr zu bieten als wir alle zusammen und wurde demütiger als wir alle zusammen. Seid so gesinnt wie Jesus. Okay, was gibt's? Halt. Echt? Also erst die ersten paar Verse, 2 bis 4, waren ja schon Herausforderungen. Wie soll ich meinen Kopf ändern? Wie soll ich ändern, wie ich denke? Wie soll das gehen? Wie kann ich kann doch keinen Schalter in mir umstellen und einfach anders sein. Ich bin nun mal so. Jesus war Gott. Ist ja klar, dass er so ist, dass er anders ist. Ist doch unfair, mir das aufzubürden. Ist ja quasi wie sagen, sei wie Gott, denk wie Gott. Ist das wirklich, was du meinst, Paulus? Ist das nicht ein bisschen viel? Vielleicht aber auch nicht. Schaut nochmal auf Vers 9. Da heißt es, deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht. Ich will abschließen mit einer Ermutigung. Paulus ist nicht derjenige, der uns das jetzt hier so erklärt, aber es gehört mehr zur Erhöhung von Jesus, als Paulus hier schreibt. Petrus sagt uns das in seiner großen Predigt am Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Da sagt er, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was ihr seht und hört. Der Vater hat Jesus erhöht durch seinen Gehorsam. Der Vater gibt den Heiligen Geist zu Jesus und Jesus gibt ihn der Gemeinde. Gott, also Paulus sagt, erwartet von uns irgendwas Göttliches. So gesinnt zu sein wie Jesus. Aber wir machen das nicht in unserer Stärke. Wir machen das in der Stärke des Heiligen Geistes. Gott hilft, uns wie Gott zu machen. Das ist ein Prozess. Das wird dauern. Aber es wird passieren. Falls ihr vielleicht noch Zweifel hattet wegen den Vers 1, genau deswegen, weil Jesus erhöht wurde. Ja, es gibt Ermunterung in Christus. Es gibt Zuspruch der Liebe. Ja, es gibt Gemeinschaft im Geist. Ja, es gibt Zuwendung und Erbarmen. Also, GLM, los geht's. Lasst uns die Welt auf den Kopf stellen. Ja, es ist eine ganze Schippe voll, die wir jetzt nach Hause nehmen. Lass mich noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Sohn, dass er vorangegangen ist, dass er den Weg gegangen ist, zuerst gegangen ist, den wir auch gehen sollen. Aber er hat ihn schon gebahnt und wir bitten dich, dass du uns inspirierst, dass du unsere Herzen zu ihm erhöhst, dass wir ihn ansehen, dass wir sehen, wie er war, dass es Sinn macht in unserem Leben und dass wir nicht mehr versuchen, unseren Ruhm, unsere Ehre hier und jetzt zu finden, sondern dass wir demütig sind und uns eines Tages von dir erhöhen lassen, wie Jesus das auch gemacht hat. In Jesu Namen. Amen.